So, der Storch hat mich gebeten, über ein sehr grundlegendes Thema zu sprechen, und zwar über Sündenvergebung. Wir haben ja hier so ein Theologentreff in der Gemeinde, wo in unregelmäßigen Abständen ungefähr einmal im Monat ein paar Leute zusammensitzen. Also es ist ein offenes Treffen übrigens, mache ich jetzt direkt Werbung dafür, für jeden, der Lust hat, sich theologisch zu informieren, der kann demnächst gerne mit dabei sein. Das nächste Mal wird sein am 30. Sonntag, den 30. Januar, nach dem Gottesdienst, irgendwann mittags fangen wir dann hier an. Genau, nach 24 Stunden Jack Bauer, die ich mir übrigens nicht angucke. Folgendes, Sündenvergebung. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus Situationen gibt, so im ganz normalen alltäglichen Christsein, man lebt so vor sich hin und auf einmal macht man irgendeinen komischen Mist und dann hat man auf einmal irgendwie das Gefühl, als wenn der Himmel zu wäre und Gott ist meilenweit weg und vielleicht kommt man sogar in so eine Krise rein, dass man denkt, hey, bin ich überhaupt noch Christ oder das, was ich gemacht habe, das ist doch so dermaßen unchristlich gewesen, dass und dann hat man irgendwie die Tendenz so von innen heraus, jetzt muss ich irgendwie was besonders Gutes machen, um Gott wieder irgendwie für mich persönlich so gut drauf zu kriegen. Gibt es vielleicht irgendeinen Menschen hier in diesem Raum, der sowas kennt, solche Gefühle? Keiner meldet sich. Aha. Ich wollte schon fast sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich allein diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, dass wenn wir so mit dem Christsein in Berührung kommen, zum ersten Mal was von Gott hören, ist eigentlich die Standardversion, Jesus ist für deine Sünden ans Kreuz gekommen. Das ist eine echt wichtige, grundlegende Wahrheit. Jesus ist für deine Sünden ans Kreuz gegangen, hat alles bezahlt. Und darum hat Gott die Möglichkeit, dir deine Sünden, oder er hat das schon getan, vollständig und alle zu vergeben. Und das ist ganz richtig und gut und eine richtig kernige Wahrheit. Und ich glaube aber, dass wenn diese Wahrheit greifen soll oder tiefer reinkommen soll in unser Herz, uns mehr erfassen soll, sodass wir echt anfangen können, davon zu profitieren, dann müssen wir die auf ein breiteres Fundament stellen. Und genau das möchte ich mir heute Abend machen. Und ich wünsche mir, dass das so ein Ergebnis ist von dieser Predigt hier, dass du anfängst, das Wort Gottes, was du heute Abend hörst, so in dein Herz reinzulassen und da förmlich einzuarbeiten, indem du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dass diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, wo du so deprimiert bist und wo du denkst, Gott ist weit weg und der Himmel ist zu über dir, dass das mehr und mehr verschwindet und du wirklich immer in einer absolut unterbrechungsfreien, ganz offenen Beziehung zu Gott leben kannst, weil die Bibel sagt uns ganz konkret, dass das ein Teil von unserem Erbe ist und dass uns das zusteht und von Gottes Seite aus gibt es nie eine Blockade zwischen ihm und dir, von seiner Seite aus nicht. Alle Blockaden, die da sind, die hast du im Prinzip eigentlich selber zu verantworten, weil du irgendwas geglaubt hast, was nicht dem Wort und der Wahrheit entspricht. So, wir fangen mal an in Johannes 3. Da sagt Jesus was zu dem Nikodemus, also für alle, die das mitlesen wollen. Johannes 3. Ich habe übrigens beim Ferry im Predigerseminar gelernt, dass man sich bei einer guten Predigtvorbereitung immer so Zettel zwischen die einzelnen Bibelverse legen soll, damit man sie schneller findet. Ist auch gut, mache ich auch normalerweise, aber heute Abend habe ich mir gedacht, nee, aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Es gibt ja bei den Jesus-Freaks tatsächlich ab und zu Leute, die sogar ihre Bibeln zum Gottesdienst mitbringen und dann auch nachschlagen, was der Prediger da vorne sagt und das mitlesen wollen. Und damit diese Leute nicht frustriert sind, weil ich die Bibelstellen viel schneller aufgeschlagen habe als sie, habe ich mir heute gedacht, ich gebe denen mal einen Bonus. Vielleicht werden dadurch einige andere auch ermutigt, mal ihre Bibel mitzubringen. So, Johannes 3. Da sagt Jesus was Merkwürdiges. Ich pflück das jetzt mal hier mitten aus dieser ganzen Rede raus, die der da mit dem Nikodemus hält. Und zwar Vers... Ich lese erstmal 16, das ist ja die Standardversion. Ich glaube, das ist einer der ersten Bibelverse, die ich als Kind auswendig gelernt habe, weil jeder, der Christ war, also in dem Umfeld, wo ich damals lebte und andere Menschen bekehren wollte, musste unbedingt diesen Vers hier kennen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was ich jetzt aber sagen wollte, ist der Vers davor. Den wusste ich nämlich überhaupt nicht. Hatte auch keine Ahnung, was das bedeutet. Und da sagt Jesus zu dem Nikodemus: So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Eigentlich macht Jesus hier eine krasse Aussage. Er stellt sich nämlich mit der Schlange auf eine Stufe. Verstanden? Also er sagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Jetzt hätte ich gerne mal das Bild von der Schlange. Und die Story möchte ich gerne lesen in 4. Mose 21. Also wir gucken mal, worauf Jesus da Bezug nimmt. Ja. Sehr schön. So, ich lese euch mal den Text vor, der dazu gehört. Ihr könnt euch in Ruhe schon mal das Bildchen angucken von... Naja. Julius Schnorr von Karolsfeld. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege, wie so oft, und redete wieder Mose und wieder Gott. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte Gott, der Herr, feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eiserne Schlange, oder eine eherne Schlange steht hier, und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Das hat jetzt nicht ganz direkt mit Sündenvergebung zu tun, aber hier steckt in dieser Geschichte ein ganz, ganz wichtiges Prinzip drin, was im Grunde genommen für jede geistliche Wahrheit gilt, die du in der Bibel finden kannst. Die sind also unterwegs und haben mal wieder sich, also im Prinzip, voll ihren Unglauben zum Ausdruck gebracht. Ne? Sind doch alle mit Mose aus Ägypten im Prinzip, kann man sagen, aus der Welt raus und waren jetzt in der Wüste unterwegs und haben natürlich nur Steine gesehen und die heiße Sonne und so weiter. Und die waren ja alle in der gleichen Situation. Ne? Die äußeren Umstände waren von Mose angefangen bis zum kleinsten Baby, was irgendwo im Zelt gepennt hat. Alle gleich. Alle gleich. Und es gab einige Leute dabei, die hatten eine solche Beziehung zu Gott, eine solche Verbindung zu Gott, dass die immer gesehen haben, da geht's lang, da ist unser Ziel und da kommen wir hin, nicht weil wir so tolle Leute sind, sondern weil Gott mit uns ist. Gott war immer mit ihnen unterwegs. Jeden Tag haben sie die Wolkensäule gesehen, nachts war sie als Feuersäule da. Und angesichts dieser ganz manifesten, sichtbaren Gegenwart Gottes haben die sich echt gedacht, nee, also wir werden hier in der Wüste sterben. Ich finde, das ist krass, so eine Aussage zu machen. Und dann lässt Gott das eben zu, dass diese feurigen Schlangen da kommen. Und ich persönlich sehe das heute eigentlich eher so, dass ich nicht direkt sagen würde, Gott hat nur darauf gewartet, dass die sowas Schlimmes machen und dann kann er endlich mal wieder sich richtig austoben und sendet denen jetzt die feurigen Schlangen da als Strafe für das böse, sündige Volk. Ich verstehe das heute vielmehr so, dass sie in sich oder in ihrem Herzen eine Haltung, kann man sagen, förmlich entwickelt haben, die dem Bösen mehr Raum gegeben hat. Und es wird grundsätzlich immer so sein, in dem Maße, wie du dem Bösen Raum gibst, wird das Böse dich beherrschen dürfen, weil du dich dafür entschieden hast. Und dann kann man nicht davon reden, dass Gott jetzt der Böse ist, der dich bestraft für das, was du tust, sondern du hast doch eine Entscheidung getroffen. Wenn du dich entscheidest, dich zum Beispiel ständig zu besaufen und der Alkohol macht deine Birne kaputt, dann kannst du nicht sagen, boah, Gott ist aber blöd, hat der meine Birne kaputt gemacht hat oder hat kaputt gehen lassen. Nein, das hast du selber gemacht. Du bist doch verantwortlich für die Entscheidungen, die du triffst. Und genauso war das bei dem Volk hier auch. Gott hat es dann eben, oder ich glaube, dass sie durch ihr Verhalten eigentlich diesen Freiraum gegeben haben, dass dann auf einmal diese Schlangen da kommen konnten oder das Böse so offenbar sichtbar wurde und sich auswirken konnte. Und dann kommt eine ganz, ganz typisch menschliche Reaktion. Kenne ich auch aus meinem Leben. Wenn irgendwas passiert ist, was richtig kacke ist oder was mir weh tut, was mir Schmerzen macht, irgendwelche Probleme da sind, die mich beschäftigen oder so nach unten ziehen wollen. Das Erste ist immer, und so kommen die auch zu dem Mose. Mose, bitte den Herrn für uns, dass er die Schlangen wegnimmt. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Gott antwortet zwar, aber eben nicht so, dass er zuerst das Problem wegnimmt, das Problem an sich. Ne, Gott hätte das doch echt so machen können. Er hätte doch sagen können, ja gut, komm, jetzt alle Schlangen mit einem Handstreich sind sie weg, zack, und die lassen euch in Ruhe. Ich habe keine Probleme mehr damit. Und genau das macht er eben nicht. Sondern die Antwort besteht darin, dass er sagt, Mose macht die Schlange. Kannst du das Bild noch lassen? Ach so. Ja, ihr müsst mich aber nicht unbedingt sehen. Also ich möchte nämlich auf noch ein paar Details eingehen da bei dem Bild gleich. Sagt dem Mose also, mach eine Schlange aus Kupfer und häng die an einem Pfahl auf. Und jeder, der die Schlange ansieht, der wird leben. Auf Deutsch heißt das, egal wie viele Schlangen an dem dranhängen noch oder wie viele den schon gebissen haben und noch beißen werden, die Rettung besteht darin, dass er seinen Blick wegwendet von dem, was ihn im Augenblick beschäftigt, was ja echt lebensbedrohlich ist, und hin sieht auf diesen Pfahl, den du da aufgerichtet hast. Und dieser Pfahl war eine richtig massive Glaubensbotschaft. Denn jeder, der den Pfahl angeguckt hat, der konnte eigentlich ganz plastisch, deutlich vor die Augen gemalt sehen, die Schlange ist doch schon tot. Versteht ihr das? Das war eigentlich die Botschaft. Mose hat die Schlange da an den Pfahl aufgehängt. Und das bedeutet, die Schlange ist tot. Also die mich jetzt gerade beißt, die mich beschäftigt und die mich hier auf Trab halten will, die hat eigentlich überhaupt gar kein Anrecht mehr, mir irgendwas zu tun. Damit verliert sie vollständig ihre Macht. Im Grunde genommen kann man sagen, wenn wir das auf unser Leben übertragen, ja, jedes einzelne Problem, was du hast und womit du beschäftigt bist, das trägt in sich doch die Botschaft, ich erwarte deine vollständige und ungeteilte und ununterbrochene Aufmerksamkeit. Wende dich bitte mir zu. Beschäftige dich mit mir. Ich bin dein Problem. Und wenn du das tust, dann wird das Problem größer. Und du fütterst es regelrecht. Und dann kommt das Wort Gottes und sagt grundsätzlich immer, ey, wende dich weg von deinem Problem. Wende dich dem Herrn zu, weil da ist die Lösung deiner Probleme. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Person Jesus Christus grundsätzlich die Lösung aller Probleme, aller menschlichen Probleme finden, die es überhaupt nur gibt. Ganz grundlegend und fundamental. Und Gott wird nicht immer unbedingt so antworten auf dein Gebet, dass er dir ein Problem, wenn du das hast, sofort wegnimmst. Oft tut er das und wir hören das auch ganz oft in den Zeugnissen. Ja, das ist sehr schön, wenn das passiert. Aber wenn das nicht passiert, dann gibt es noch etwas anderes, was, glaube ich, von viel größerer Bedeutung ist, als dass Gott ständig rumgeht und nur deine Probleme immer wegpickt. Denn Gott möchte, dass du anfängst, im Glauben zu leben. Das heißt, dass du anfängst, so zu leben, dass du die Wahrheiten, die das Wort Gottes dir anbietet, dass du die in dein Herz aufnimmst und da richtig einbaust, einarbeitest und dass die anfangen, dich auszufüllen. Und das ist dann im Prinzip so, als wenn, da hast du dein Problem, du guckst das Problem an, du bist wie, könnte man sagen, fast wie hypnotisiert, vernarrt in das Problem und starrst darauf und dann kommt das Wort Gottes in dein Herz rein und sagt dir, schau doch weg von dem Problem, schau den Herrn an, der ist der Löser deiner Probleme. Und du machst in deinem Herzen innerlich diese Kehrtwendung, du drehst dich weg im Prinzip von der Schlange, die dich beißt und guckst das Dingen an, wo der Herr gesagt hat, da kommt die Rettung her. Und dann bekommst du Glauben, weil du siehst, hey, das, was im Grunde genommen der Kern meiner Probleme ist, das ist doch schon besiegt. Jesus hat es bereits überwunden. Und du musst dich nicht damit beschäftigen. Beschäftige dich doch viel lieber mit dem Sieger, mit dem, der es überwunden hat. Weil das wird grundsätzlich dein Leben total verändern. Und so werden wir zu Menschen, die im Glauben leben können. Ich glaube, dass dieses tolle Bild hier, was der Mann da gemalt hat, echt ganz grundlegend ist für ganz, ganz viele Wahrheiten, die wir in der Schrift finden. Wir haben immer die Tendenz, so wie man das hier vorne sieht bei den Leuten da, uns total mit den Schlangen zu beschäftigen und die versuchen von uns irgendwie wegzukriegen. Und dann gibt's eben Leute, ich weiß nicht, wie deutlich das jetzt da rauskommt, die völlig unbeeindruckt von dem, was sie gerade im Moment so sticht oder was ihnen Schmerzen verursacht, einfach das schaffen, dahin zu schauen, von wo die Rettung herkommt. Und das ist eben Jesus Christus. Ich habe ein zweites Bild und jetzt geht es echt um Sündenvergebung. Das ist in 2. Mose 11, wer das mit aufschlagen will. Aber ich glaube, das werde ich, weil das ist ein bisschen viel Text, ich werde das nicht lesen, sondern euch mal die Geschichte erzählen. Aber wer es zu Hause mal nachlesen will, ja, in 2. Mose 11 und 12 und 13 wird das beschrieben. Genau, dieses Bild hätte ich gerne. Das andere kannst du ruhig wegmachen. Jawohl. So, da geht es um Folgendes. Also hier ist vom Passa jetzt die Rede da in den drei Mose-Kapiteln. Und das ist wieder dieses Bild, wo das Volk Israel in Knechtschaft ist in Ägypten. Und da hat Gott ja schon angefangen, den Ägyptern richtig Druck zu machen, kann man sagen. Da sind ja 10 Plagen gewesen, also die 9 Plagen, also wo dieses Bild hier da sich abspielt, sind da bereits vorhin und schon 9 Plagen gewesen. Richtig heftige und massive Sachen. Und jedes einzelne, wie soll ich sagen, mächtige Wirken Gottes hat im Grunde genommen nur dazu geführt, dass der Pharao, der das Volk hätte ziehen lassen sollen, dass der immer mehr verhärtet wurde und gesagt hat, nö, auf keinen Fall, ihr seid hier meine Sklaven und ich lasse euch nicht gehen. Billige Arbeitskräfte, die ich gut gebrauchen kann, ihr kommt nicht raus. Und die Befreiung fing eigentlich dann an, als Gott gesagt hat, okay, jetzt macht Folgendes, ich werde dem Volk, den Ägyptern, eine letzte Plage schicken. Und bei dieser Plage wird alle Erstgeburt im Land Ägypten getötet. Alle. Sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren. Jeder, der als Erster geboren ist in irgendeiner Familie oder in irgendeiner Rinderherde oder sonst irgendwo, wird in dieser Nacht sterben. Im Grunde genommen galt das auch fürs Volk Israel, aber bei den Israeliten hat er gesagt, ihr macht Folgendes, ihr nehmt euch ein Schaf aus euren Herden und es steht so deutlich im Text nicht drin, aber ich glaube, dass es auch ein erstgeborenes Schaf sein musste in diesem Fall. Ihr nehmt euch ein Schaf, sollte ein Jahr alt sein und absolut fehlerfrei sollte dieses Tier sein. Das war für Gott immer sehr wichtig. Warum, das sage ich euch gleich auch noch. Und dieses Schaf sollten die zu sich ins Haus nehmen und dann sollten die das an dem Passahabend schlachten und das Blut von diesem Tier sollten die, und hier sieht man das, an die Türschwellen und oben auch an den oberen Querbalken dran streichen. Und dann hat Gott gesagt, überall, heute Nacht wird der Todesengel durch ganz Ägypten gehen und überall, wo er eine Erstgeburt findet, wird er sie töten. Und wenn er an die Häuser vorbeikommt, wo das Blut von dem Lamm an der Tür angestrichen ist, dann wird er an diesem Haus vorbeigehen. Und genauso ist es gekommen. Die hatten also dann das Blut an den Türen da und mussten dann das Passahlamm noch essen. Also da gibt es einen ganzen Haufen Vorschriften noch dazu. Aber das Eigentliche ist, guckt euch mal die Leute an. Die haben also das geglaubt, was der Mose denen gesagt hat. Haben dann dieses Lamm geschlachtet und das Blut da an die Türpfosten gestrichen. Und dann standen die hinter dieser Tür und waren im Prinzip geschützt. Und die Tatsache, dass sie geschützt waren, hat nicht das Geringste damit zu tun, ob das jetzt moralisch tolle Leute waren oder ob das richtige, weiß ich nicht, Pfeifen waren. Unabhängig von dem, was sie den ganzen Tag über gemacht hatten, vielleicht hat der Mann da seine Frau geschlagen, den Hund getreten und die Kinder an die Ohren gezogen oder was weiß ich. Aufgrund der Tatsache, dass sie das Blut an der Tür hatten, das war das Einzige, was Gott sehen wollte und was ausgereicht hat, damit der Todesengel an dieser Tür vorbeigeht. Und das war nicht etwa ein Zaubermittel jetzt, dieses Blut da, oder hat nicht irgendwie so eine magische Wirkung gehabt, um die Leute zu verschonen, sondern es bedeutet im Prinzip nichts anderes als, der Erstgeborene in diesem Haus ist schon tot. Also, die mussten ja ein Lamm nehmen, ein erstgeborenes Lamm, das steht nicht so im Text, aber ich sag das jetzt einfach mal, haben das Blut genommen und an die Türen gestrichen, und das bedeutete dann, Todesengel, der die Erstgeburt schlagen soll, hat da gar nichts mehr zu tun. Es gibt immer nur einen Erstgeborenen. Und wenn er schon tot ist, dann kann er nicht nochmal getötet werden. Und das ist eigentlich im Prinzip schon ein Bild auf das, was Jesus gemacht hat, dass wir im Prinzip unter dem Schutz oder in dem Schutz seines Opfers uns bewegen. Auch das ist eine neutestamentliche Wahrheit, die echt ein absoluter Baustein im Fundament unseres christlichen Daseins ist. Wenn wir die nicht haben, dann werden wir immer unsicher sein. Dann wirst du nie genau wissen, ja, gilt das jetzt oder gilt das nicht? Und Gott sagt zu dir doch, das gilt. Da ist schon jemand gestorben für dich. Und aus diesem Grunde brauchst du es nicht mehr und ich auch nicht. Fällt mir gerade ein, es gibt noch so ein schönes Bild, das will ich jetzt aber mal lesen, in 2. Mose 13. Da gibt Gott dem Volk Anweisungen, weil dieses Fest oder dieses Ganze mit dem Passa war für Gott offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und er gibt dem Volk die Anweisung, wenn ihr aus Ägypten raus seid und dann ich euch reingebracht habe in das Land, das ich euch versprochen habe, wo Milch und Honig fließt, dann sollt ihr jedes Jahr dieses Passafest feiern, zur Erinnerung daran, wie ich euch aus Ägypten befreit habe. Und dann wird das ziemlich genau ausgeführt hier. Und dann kommt hier diese Stelle, ich hatte das irgendwann in der Vorbereitung mal gelesen, konnte aber gar nichts Richtiges damit anfangen. 2. Mose 13, und zwar Vers 13, da steht dann hier, oder ich lese mal den halben Vers 12 noch mit. Alle männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Wenn du sie aber nicht auslöst, so brich ihr das Genick. Boah, ich habe das nicht verstanden. Dann haben wir darüber gesprochen, hier, dann hat der Storch mir auf den richtigen Trichter gebracht. Das bedeutet im Grunde genommen Folgendes. Also, wenn du als Schaf geboren wurdest, konntest du Glück haben, aber wenn du ein Esel warst, dann musste dir das Genick gebrochen werden. Boah, ein erstgeborener Esel, dem wird grundsätzlich das Genick gebrochen, aber er hatte die Chance, dass er ausgelöst werden konnte durch ein Schaf. Dann hat der Storch gesagt, das ist im Prinzip ein echt deutliches Bild für Gnade. Der Esel, der als erster geboren wurde, sollte sterben und er konnte nichts dazu tun, dass er sterben sollte, aber er konnte auch nichts tun, um sich zu retten. Aber sein Herr konnte sagen, den Esel will ich behalten, also gebe ich ein Schaf dafür und dann durfte der Esel leben, aus reiner Gnade. Als ich das kapiert habe, habe ich gedacht, boah, toll, ich bin ein Esel, der leben darf. Herrlich. Ja, ich darf leben, weil Gott mir gnädig ist. Ich habe das nicht verdient. Ich kann nichts dazu beitragen. Ich kann auch nichts machen, dass ich irgendwie Gnade kriege. Ich kann nur sagen, boah, es gibt einen Gott, der gnädig ist und ich kann diese Gnade nehmen. Ich kann die in meinem Leben haben und ich kann dafür sorgen, dass sie sich entfalten, dass es immer mehr wird und dass es wirklich Auswirkungen hat. Weil Gott gnädig ist. Und weil Gott rettet, einfach weil er Freude daran hat zu retten. Und weil Gott unser Leben heil machen will, einfach weil ihm das Spaß macht, das zu sehen, wie es heil wird. Und ich sage dir eins, wenn du das erlebst, dann wird auch dir das Spaß machen. Das hat nichts damit zu tun, dass du verkrampft bist oder irgend so verknöcherter, moralisch irgendwie wahnsinniger Typ. Sondern es hat damit zu tun, dass Gott Spaß daran hat, dein Leben richtig heil und gesund zu machen, dass er dich aufbauen will, dass er dich da innen drin schön machen will, dass er dich sauber machen will. Gott will alles machen, was nur gut ist. Nur gute Sachen kommen von Gott. Und ich finde, das ist eigentlich... Aber für mich persönlich ist das überhaupt gar keine Frage. Wenn Gott mir so ein Angebot macht, dann sage ich, ja klar, da greife ich zu. Ist ja überhaupt keine Frage. Wenn Gott sowas machen will mit mir und das nur aus Gnade, ich brauche gar nichts dafür zu bringen, brauche mir das nicht erarbeiten, nicht verdienen, nicht irgendwelche tollen Leistungen zu bringen, um das zu kriegen, dann sage ich, boah Gott, das will ich nehmen. Und wenn, dann so viel wie möglich, am besten alles. Und dann sagt Gott, ja klar, wenn du das willst, mach ich, kriegst du. Weil das ist echt nur Gnade. Gott gibt dir so viel Gnade, wie du haben willst in deinem Leben. Echt, da gibt's überhaupt keine Begrenzung. Und das haben die auch gekriegt. Die konnten sich das nicht verdienen, da aus Ägypten erlöst zu werden. Die konnten sich das nicht verdienen, dieses Versprechen zu kriegen. Ihr kommt in das Land der Verheißung rein, wo Milch und Honig fließt. Gott hat einfach gesagt, ich will mich über euch erbarmen. Ich will dir gnädig sein. weil Gott einfach so ist in seinem Herzen. Und wir können das nehmen. Echt, du kannst das nehmen. In deinem Leben kannst du das haben. Gott will alle neutestamentlichen Verheißungen in dir zur Erfüllung bringen. Uneingeschränkt. Alle. Das kannst du glauben und davon echt profitieren. Weil Gott das will. Gott ist so. Er hat da richtig Spaß dran, das zu sehen. Noch ein weiteres Bild möchte ich euch zeigen. Jetzt kannst du das da ausmachen. Kannst aber auch lassen, das ist mir egal. Aber ich glaube, das lese ich auch nicht. Das will ich auch erzählen. Jetzt brauche ich zwei freiwillige Statisten, die mir hier helfen. Kurz. Haha, wenn keiner kommt, dann bestimme ich zwei. Der Thomas kommt schon mal. Obwohl, ich hätte eigentlich am liebsten, weil hier so wenig Platz ist, kleinere Leute. Nee, komm mal, Thomas, du kannst das schon gut machen. Da und der Daniel auch. Komm, erheb dich mal. Habt ihr das schon gesehen? Du bist der Esel, gut. Auf die Knie, du Esel. Jetzt kommt ein weiteres Bild für Sündenvergebung aus dem Alten Testament. Und zwar ist es folgendes. Wer das nachlesen will von euch, ja, der kann in 3. Mose ab Kapitel 4, da werden solche Sachen beschrieben, und zwar auch ziemlich eingehend und sehr deutlich. Und wie hat Sündenvergebung funktioniert im Alten Testament? Gott sagte, also da gab es die 10 Gebote, und im Grunde genommen kann man sagen, jedes Gebot, was übertreten will, steht die Todesstrafe drauf. Ne? Gott hat gesagt, boah, wer sündigt, muss sterben. Ich will keine sündigen, unheiligen Leute haben in meinem Volk. Das war für Gott sehr, sehr wichtig. Aber er wollte natürlich auch nicht das ganze Volk umbringen. Denn wir haben als Menschen überhaupt zunächst mal grundsätzlich gar keine Möglichkeit, heilig zu sein, wenn Gott uns nicht vorher irgendetwas gibt, dass wir heilig sein können. Oder wenn Gott uns nicht total verändert. So, und damit sie nicht alle sterben müssen, hat er dann die Möglichkeit eingebaut, okay, der Sünder kann also durch ein Opfer seine Sünde versühnen. Und das funktioniert folgendermaßen. Der Thomas ist jetzt ein Sünder. Im Spiel natürlich nur. Nee, ein wiedergeborener Christ wird in der Bibel grundsätzlich nicht mehr als Sünder bezeichnet, sondern als Heiliger. Das ist einfach so. So, und wir sind jetzt hier heilige Leute hier vorne auf der Bühne. Und ihr auch als Zuhörer. Nee, ich halte das für sehr wichtig, dass man weiß, was man ist. Wenn du immer denkst, boah, ich bin aber ein sündiger Christ, finde ich irgendwie merkwürdig. Du bist ein Heiliger. Vielleicht sündigst du ab und zu oder vielleicht auch viel, aber du bist trotzdem ein Heiliger, weil das Wort Gottes das sagt. Guckt euch mal zum Beispiel den Korintherbrief an, was Paulus aufzählt, alles, was die Leute da verbockt haben. Und er spricht sie trotzdem mit Heilige an, die Heiligen zu Korinth. Weil das ein Status ist, den wir vor Gott haben. Die Leute, die da eben in diesem Bildchen hinter der Tür standen, die waren gewissermaßen von Gott geheiligt. Sie waren geschützt durch das Blut. Unabhängig von dem, was sie gemacht haben. Aber Gott hat gesagt, ich hole euch aus Ägypten raus. Und dann hat er ihnen aufgezeigt, wie das geht, und sie haben das befolgt, und dann kamen sie raus. Ich finde, das ist gar nicht so schwer, dem Wort Gottes zu glauben. Wenn Gott sagt, ich bin ein Heiliger, dann ist das einfach so. Hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein super toller Typ bin oder nicht, ob ich alles richtig mache oder nicht, ob ich viel sündige oder wenig sündige oder gar nicht sündige. Ich bin deshalb ein Heiliger, weil Gott zu mir gesagt hat, du bist ein Heiliger. Amen. So. Der Thomas kommt also jetzt mit seinem Schaf. Er hat eine Sünde. Er hat irgendeine Sünde getan, für die er ein Schaf opfern muss. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Das musste ein erstklassiges Tier sein. Könnt ihr ganz genau nachlesen in dem Text, den ich euch da gesagt habe. 3. Mose 4. Da dürfte kein Fehler dran sein. Die Beine mussten alle die richtige Länge haben. Das wird ganz genau beschrieben. Die richtige Länge. Der dürfte nicht blind sein, nicht taub sein, die dürften keine Fehler in ihrem Fell haben und so weiter. Also richtig super tolles Tier. Und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so richtig leicht gefallen ist den Leuten. Stell dir mal vor, du hast eine Herde von Tieren und da hast du einen Widder dabei, ein super tolles Tier, da würdest du doch eigentlich erwarten, boah, von dem möchte ich so viele Nachkommen wie möglich haben, damit die guten Qualitäten sich in der Herde fortsetzen. Und genau den, ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist. So, und genau den, jetzt habe ich das erst kapiert. Ja, genau den muss man aus seiner Herde rausholen und den dann kurzerhand einfach abmurksen. Und im Grunde genommen, im Prinzip ist auch da wieder dieser Glaube gefordert, von dem Gott die ganze Zeit schon gesprochen hat. Denn Gott hat doch gesagt, wenn ihr das befolgt, wenn ihr auf meinen Wegen geht und zum Beispiel auch diese Opfer bringt und immer die besten Tiere rausnehmt aus euren Herden, dadurch wird doch eigentlich die Qualität der ganzen Herde verschlechtert. Und Gott hat gesagt, nein, ich werde euch über die Maßen segnen, wenn ihr das tut. Vertraut doch auf mich. Mann, ihr seid doch nicht davon abhängig, ob ihr gute Tiere habt in der Herde, sondern ihr seid von meinem Segen abhängig. Der Abraham hatte das kapiert. Ne, denn als er mit Lot auf dem Berg steht und dann da vor sich das Land sieht, auf der einen Seite die Wüste, auf der anderen Seite die schönen grünen Wiesen, dann sagt er zu dem Lot so, du darfst hier zuerst aussuchen, wo du hingehst mit deinen Herden. Dann ging der Lot natürlich zu den grünen Wiesen und der Abraham ging in die Wüste rein, aber der wusste genau, ich habe den Segen Gottes auf meiner Seite. Und dann kann ich in die Wüste reinziehen, wo Schafe normalerweise nichts zu fressen kriegen und meine Herde wird wachsen und sich vermehren und gedeihen, weil Gottes Segen in meinem Leben ist. Und aus diesem Grund ist das ganz wichtig, mit dem Glauben oder im Glauben zu leben. Wenn Gott dir sagt, mache das oder das oder das, dann kann es sein, dass das vielleicht ganz schlecht aussieht. Aber wenn du Gottes Segen in deinem Leben hast, dann hast du das Beste, was dir passieren kann. Weil du hast Gott auf deiner Seite. Da brauchst du keine grünen Weiden, da kannst du drauf verzichten, da kannst du sagen, okay, dann gehe ich in die Wüste. Mit Gott kann ich in die Wüste gehen. So, jetzt kommt er also mit seinem Schaf hier an, Manometer. Beste Schaf der Herde. Sehr schön. Okay, ich bin jetzt in der Stiftshütte, also die Stiftshütte war ja der Ort, wo dieses Opfer stattfinden sollte. Und jetzt kommt der Sünder hier, mein Bruder Thomas, mit dem Schaf an. Und ich habe jetzt die Aufgabe, den Auftrag, das ist der Dienst des Priesters, zwischen dem Sünder und Gott zu vermitteln und da wieder die Versöhnung zu schaffen, dass das Verhältnis zwischen Gott und dem Sünder wieder ins Reine kommt. So, und dann kommt er jetzt an und dann passiert Folgendes. Der Thomas muss jetzt seine Hand auf den Kopf von dem Schaf legen und dann seine Sünde bekennen. Nee. Boss, ne. Hätte sie eigentlich einen Stier mitbringen müssen. Na gut. So, Folgendes passiert jetzt. Er bekennt seine Sünde, während seine Hand auf dem Kopf von dem Schaf liegt. Und in Gottes Augen ist das im Prinzip so, dass jetzt die Sünde, die der Thomas hat, auf das Schaf übertragen wird. Und die Reinheit und die gute Qualität des Schafes wird auf den Thomas übertragen. Also der Thomas ist jetzt... Als ich das hier vorbereitet habe, habe ich über alles Mögliche nachgedacht, aber nicht darüber, dass ihr so lachen würdet. So, der Thomas hat jetzt die Reinheit von dem Schaf gekriegt und das Schaf hat die Sünde vom Thomas gekriegt. Okay, jetzt kannst du deine Hand wegnehmen. Das nächste, was passiert, wäre dann der Mann, also der Sünder, der ehemalige Sünder, der sein Tier dahin gebracht hat, der muss das auch selber schlachten, ja? Also er muss es selber töten. Und zwar wurde das so gemacht, dass dem Tier die Kehle durchgeschnitten wurde und dann kam das Blut raus und der Priester hat das aufgefangen. Dann hat er einen Teil von diesem Blut, also es gab dann ganz viele verschiedene Vorschriften. Ah, danke, ihr habt eure Sache gut gemacht. Könnt ihr euch wieder setzen? Also nochmal, Der Priester hat das Blut angefangen, hat es dann ins Heiligtum reingebracht und hat gewissermaßen Gott gezeigt, hier ist das Blut des Sünders, ne, das Schaf ist ja jetzt der Sünder gewesen, hier ist das Blut des Sünders und das bedeutet, der Sünder hat seine gerechte Strafe gekriegt, er ist tot. Und der Thomas dürfte leben. Und genau das gleiche Prinzip ist das im Grunde genommen, was Jesus gemacht hat. Nur es gibt schon einige sehr, sehr wesentliche Unterschiede zwischen dem, was Jesus gemacht hat und dem, was die Schafe gemacht haben im Alten Bund. So, und zwar könnt ihr, die ja eine Bibel dabei habt, mal Hebräer 9 aufschlagen. Also kann man jetzt schon einiges vieles zu sagen. Ich werde mal ein paar wesentliche Punkte rauspicken. Als Gott die Welt erschaffen hat, ganz am Anfang in 1. Mose, da lesen wir Folgendes, dass Gott zuerst so die Erde hier gestaltet hat, das Wasser vom Land getrennt, das Wasser oben am Himmel vom Wasser unten auf der Erde getrennt und Licht erschaffen und so weiter. Ihr kennt die Story. Und dann geht's los und er erschafft Leben auf diesem Planeten. Und zwar zuerst erschafft er Pflanzen. Ja, das ist so die, kann man sagen, gewissermaßen die unterste Ebene. Die Pflanzen sind, also wenn ich das hier so biblisch mal deuten soll, ist die niedrigste aller Lebensformen. Das ganze Reich der Pflanzen. Als zweites hat er dann die Tiere erschaffen. Die waren schon eine Ebene höher. Und als drittes und letztes, die Krone der Schöpfung, sagen wir ja, kam dann der Mensch. Das ist die dritte und höchste Ebene. So, wenn ihr euch jetzt vorstellt, du als Mensch, der du verantwortlich Entscheidungen treffen kannst und echt voll verantwortlich bist vor Gott für das, was du tust und treibst. Du begehst also eine Sünde und dann musst du ein Tier nehmen, ein Schaf, also im Prinzip ein Geschöpf aus einer Ebene, die unter dir steht und gehst damit in den Tempel. Und machst damit das Ritual der Versöhnung. Wenn du das Schaf gefragt hättest, willst du eigentlich mal gerne sterben für meine Sünde? Was glaubt ihr, was das Schaf gesagt hätte? Nee, natürlich nicht. Also kein Schaf hat das freiwillig gemacht. Und die Schafe oder überhaupt alle Tiere, die da waren, waren von der Ebene her ja unter der Ebene, auf der wir als Menschen uns befinden. Und da konnten die natürlich Zweifel haben im Alten Bund, und zwar berechtigte Zweifel. Ja, ist denn das überhaupt vernünftig hier mit der Sündenvergebung, so wie wir das praktizieren? Und es gab einige wenige Leute. Ein ganz deutliches Beispiel ist der David. Der hat das irgendwann kapiert. Es geht doch im Prinzip, geht's gar nicht so sehr um das Ritual, sondern es geht mal wieder, wie immer, das zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch, es geht doch um den Glauben. Und der David schreibt in einem seiner Psalmen, Herr, wenn du Sünden vergibst, dann sind sie wirklich vergeben. Aber nicht, weil ich dir irgend so ein tolles Opfer gebracht habe, sondern einfach, weil du Sünden vergeben willst. So ist Gott nämlich. So, und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Wir leben im neuen Bund. Und mit dem Opfer, das Jesus gebracht hat, wurden diese ganzen Schafopfer abgeschafft. Das steht so im Hebräerbrief. Und Jesus als der Sohn Gottes ist ja noch eine Ebene höher, als wir Menschen sind. Da ist jetzt also jemand gekommen, der von der Ebene her mit uns überhaupt nicht zu vergleichen ist und der zusätzlich noch sich freiwillig geopfert hat für meinen und deinen Müll, den wir fabrizieren, fabriziert haben und fabrizieren und noch fabrizieren werden. Hat er das gemacht, freiwillig. Er hat sich bewusst dafür entschieden, das auf sich zu nehmen. Und weil das von der Ebene her überhaupt nicht mit der unserer menschlichen Ebene zu vergleichen ist, weil er eben der Sohn Gottes war, darum konnte er die Sünde so in sich aufnehmen, dass er dadurch nicht zum Sünder geworden ist, sondern dass die Sünde in ihm total vernichtet wurde. Und darum hat er auch die Fähigkeit, die Möglichkeit, dir deine Sünden total zu vergeben. Und zwar so grundsätzlich und so vollständig zu vergeben, dass, ich habe das ja auch zigmal durchexerziert. Und heute sehe ich, dass es eigentlich nicht auf dem Boden der Wahrheit ist, was ich damals gemacht habe. Habe ich eine Sünde gemacht? Dann habe ich gesagt, oh Gott, vergib mir das bitte. Dann habe ich gedacht, ja, ist vergeben, ja. Und dann irgendwie war der Druck nicht weg und diese blöde Depression, dieses Gefühl, dass Gott in meiner Nähe ist, war auch noch nicht da. Und dann habe ich gedacht, nochmal, Gott, vergib mir das bitte. Und dann habe ich vielleicht 3-mal oder 4-mal für dieselbe Sünde um Vergebung gebeten. Und im Grunde genommen ist das Käse, das Wort Gottes sagt, wenn du einmal dazu Gott gekommen bist und sagst, Vater, vergib mir das bitte, dann nimmt er die Sünde und schmeißt sie in das Meer der Vergessenheit, da wo es am tiefsten ist und wo es nie mehr einer rausholen kann. Also eigentlich, wenn du sagst, du hast schon mal für eine Sünde um Vergebung gebeten, kommst nochmal wieder zu Gott, dann sagt Gott dir, wovon sprichst du eigentlich? Bei mir hier oben gibt's da gar nichts mehr. Du hast das gar nicht nötig. Kleb doch nicht immer an den Sünden dran, die du getan hast. Die sind weg. In dem Moment, wo sie mit Jesus in Berührung kommen, da macht pfff und das ist weg. Ausgeblasen, ausgelöscht. Wenn ihr schon mal so Bilder gesehen habt von einem Stahlwerk, wo so riesen fette Kessel sind, wo dieses flüssige Eisen drin schwimmt und ihr stellt euch vor, ihr nehmt meinetwegen so eine Literkanne Wasser und schmeißt die da rein. Was passiert dann? Pfft, weg. Und im Prinzip genau das Gleiche ist, wenn du sündigst, das fällt auf Jesus, weg. Und wenn du anfängst, das zu glauben, weil das ist eine geistliche Wahrheit, die ist im Neuen Testament an so vielen Stellen wird das gesagt und so breit auch auseinandergelegt und begründet. Wenn du anfängst, das zu glauben, dann fängst du an, davon zu profitieren. Und das möchte Gott. Und ich persönlich habe für mich so die Erfahrung gemacht, das war auch ganz krass, als ich anfing, diese Sachen so im Glauben zu verstehen und umzusetzen, dass es immer mehr so in mein Herz reingekommen ist und angefangen hat, auch, mein Leben zu prägen. Da habe ich irgendwann mal einen Schreck gekriegt, habe ich auch immer gedacht, oh, vielleicht nimmst du die Sünde jetzt gar nicht mehr so ernst, wie du das früher mal getan hast, weil das belastet dich gar nicht mehr so wie sonst. Aber war ein echter Konflikt für mich eine Zeit lang, habe ich gedacht, ey, was ist da los? Und dann habe ich gecheckt, die Wahrheit sagt, die Sünde wird dir vergeben. Ich beschäftige mich mit dem Wort. Dadurch, dass ich das Wort in mich eingebaut habe, habe ich diese blöden depressiven Gefühle nicht mehr. Also bin ich auf dem richtigen Weg. Und heute weiß ich, ey, das ist ganz normal. Gott will das, glaube ich, für jeden von uns, dass wir dahin kommen, dass das Wort solche Auswirkungen hat in uns, dass wir, so wie das Bild bei den Schlangen, ja, immer weiter wegkommen von dem, was uns so an sich binden will, diese blöden Probleme und Sünden und so weiter, und dass wir uns zuwenden dem, der die Lösung aller Probleme hat, Jesus, und dass wir dadurch echte Freiheit erleben und das auch in unserem praktischen Leben erfahren, dass wir wissen, hey, die Verbindung mit Gott, die ist ununterbrochen, offen, freier Zugang. In dem Moment, als Jesus gestorben ist und geschrien hat, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang im Tempel und der Weg ins Allerheiligste, ins Zentrum, in die Gemeinschaft mit Gott, der war frei für alle Ewigkeit, für dich und mich und jeden Menschen. Amen.